Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie. Ein Brief an die Korinther. Ja, ihr dürft sitzen bleiben. Schon gut. Ein Brief an die Korinther. Briefe sind die Dinger, die man vor den E-Mails geschrieben hat. Also E-Mails war das, was man vor WhatsApp geschrieben hat. Und ja, ihr wisst, Briefe. Genau. Einen Brief, der schon 2000 Jahre alt ist. Und um den soll es gehen. Den hat ein Typ geschrieben. Ich denke, es ist der größte Theologe aller Zeiten. Paulus heißt er. Und er schreibt ihn an eine Gemeinde, an eine Gruppe von Menschen in Korinth. Und vielleicht wirst du überrascht sein über diesen Brief. Denn er hat so extrem viel mit Deutschland zu tun, mit Reutlingen und mit dir und mir. Als ich mich jetzt vorbereitet habe auf die Serie und nochmal ganz gezielt in diesen Brief eingestiegen bin, in den Korintherbrief, habe ich gemerkt, es gibt wahrscheinlich kaum etwas anderes in der Bibel, was so punktgenau in unsere Zeit momentan reinpasst, was so brandaktuell ist von den Themen her. Und ihr werdet schon heute merken, schon beim Einstieg in die Serie, dass das wirklich voll auf den Punkt trifft. Es geht um dein und um mein Leben. Heute schauen wir uns miteinander ein bisschen den Background an. Was gibt es so über Korinth zu wissen? Und dann das erste Kapitel dieses Briefes. Jesus war aufgefahren in den Himmel und war weg. Und er hat den Auftrag hier gelassen, er hat gesagt, seine Jünger sollen rausgehen, sollen Menschen von ihm berichten, die frohe Botschaft des Evangeliums weitertragen und Gemeinden gründen. Und genau das ist passiert, die ersten christlichen Gemeinden sind entstanden. Und den Bericht darüber, wie das entstanden ist, findet man in der Bibel in der Apostelgeschichte. Und da heißt es nun in Kapitel 18, Vers 1, bald darauf verließ Paulus Athen und reiste nach Korinth. Paulus, einer der größten Strategen in Bezug auf Kirchenbau, verlässt Athen und geht nach Korinth. Da kann man sich schon mal fragen, warum. Also wenn heute jemand Athen verlässt, das verstehen wir gut. Das liegt relativ nahe. Aber warum damals? Warum geht Paulus ausgerechnet von Athen nach Korinth? Dazu muss man wissen, Korinth war nicht irgendeine Stadt. Korinth war in vielerlei Hinsicht weltbekannt. Korinth war die Wirtschaftsstadt. Wenn du damals Geld verdienen wolltest, wenn du Karriere machen wolltest, dann kamst du um Korinth nicht drumherum. Es war mit Abstand die wirtschaftsstärkste Stadt seiner Zeit. Und das war kein Zufall, das hatte einen ganz konkreten Grund. Korinth lag an zwei Häfen, links und rechts der Stadt. Und die Schiffe wurden damals jetzt von dem einen Hafen an den anderen transportiert, indem man Holzstämme immer wieder davor gelegt hat. Dann hat man das Schiff ein bisschen weitergezogen und dann kam der Stamm wieder nach vorne und wieder weitergezogen. Und so hat man von dem einen Hafen zur anderen Seite die Schiffe transportiert. Und in dieser Zeit, während man die Schiffe transportiert hat, war Zeit, Geschäfte zu machen. Die Chefs haben natürlich nicht ihre Boote gezogen, dafür hatten sie ihre Sklaven. Die haben die Zeit genutzt, haben eingehoben und haben Geschäfte gemacht. Und das hat äußerst gut funktioniert. Das Prinzip gibt es heute noch in Korinth. Heute ist es ein Kanal, der gebaut wurde. Und die Schiffe fahren von der einen zur anderen Seite durch diesen Kanal hindurch. Korinth war aber nicht nur Wirtschaftsstaat. Korinth war die Ausbildungsstadt Nummer eins. Mediziner, Apotheker und über 50 Philosophenschulen in Korinth. Und das muss man sich vorstellen, Korinth, so das Zentrum von Korinth, das war so etwa 1,5-2 Kilometer groß. Und auf diesem Fleck geballt waren 50 Philosophenschulen. Also wenn ihr meint, Tübingen sei eine intellektuelle Stadt, dann ist das nichts gegen Korinth. da ging wirklich der Punk ab. Wirtschaftsstadt, Ausbildungsstadt und das Wichtigste kommt noch, Korinth war Sportstadt. In Korinth gab es die Isthmus-Spiele und die Isthmus-Spiele, die waren neben den Olympischen Spielen das Sportereignis Nummer eins. Das war riesig bekannt, damals schon war Sport absolut wichtig für die Gesellschaft und die Leute kamen von überall her, um sich diese Spiele anzuschauen. Und die Spiele, die prägten die Stadt bis tief in ihr Herz hinein. Es gab so einen Slogan, der hieß, ich bin stark, keiner ist schwach. Und das haben die ernst gemeint. Ich bin stark, keiner ist schwach. So nebenbei, wenn ihr mal reinschaut in den Korintherbrief, Paulus schreibt ein klein bisschen was über Starksein und Schwachsein. Und wenn ihr das lest, dann dürft ihr das mit dem Hintergrund dieses Spruches lesen. Aber das soll es heute nicht drum gehen, das könnt ihr vielleicht zu Hause selber mal nachlesen über Stärke und Schwäche. Ich bin stark, keiner ist schwach, war sogar der Slogan von Sklaven. Stark sein, erfolgreich sein, war angesagt. In dieser Stadt gab es einen unglaublichen Körperkult. Schön sein, knackig sein, knusprig sein, das war wichtig. Die Sportspiele, die fanden alle oben ohne statt. Und wenn du ständig begafft wirst, dann sorgst du dafür, dass du gut aussiehst. Und wer das nicht tat, hat das Haus nicht mehr verlassen. Das heißt, wenn du dich durch Korinth bewegt hast, sahst du nur schöne Menschen. Sie waren Weltmeister darin, Masken aufzusetzen und etwas darzustellen. Die hatten Probleme mit ihrer Identität. Ich meine, das hat natürlich nichts mehr mit heute zu tun. Von uns hat keiner Masken. Oder doch? Und Korinth hatte noch eine Besonderheit, für die es berühmt, berüchtigt war. Korinth war moralisch und ethisch die schlechteste Stadt von ganz Griechenland. Es gab damals einen Spruch in ganz Griechenland. Da hat man so mit jemand anderem geredet und wenn man ein bisschen Sorge hatte, hey, der könnte vom rechten Weg abkommen, dann ging man zu ihm und hat gesagt, du, werd nicht zum Korinther. Und es gab sogar die Tunform davon, grammatikalisch, tu nicht Korintherin. Wow. Hey, ich meine, wenn sich das mal durchsetzt, wenn es deutschlandweit den Spruch gibt, tu nicht Reutlingern. Ja, dann hast du schon ein bisschen was angestellt, weil den Ruf kriegst du nicht umsonst. Tu nicht Korintherin und das ganze Land wusste, was damit gemeint ist. Man war sexuell experimentell, spirituell experimentell und überall in der ganzen Stadt hingen Plakate, auf denen stand groß und fett drauf, alles ist erlaubt. Und genau das haben sie ernst genommen. Du denkst vielleicht, wir leben heute in einer schrägen Welt. Wir kommen gerade von Karneval und so. Und du meinst vielleicht, wow, ganz schön abgefahren. Ich sag dir, die Korinther konnten das auch schon. Alles ist erlaubt, meint wirklich, alles ist erlaubt. Korinth war verzweifelt, was Beziehungen angeht. Das Mann-Frau-Bild war komplett zerstört. Die Männer sagten über die Frauen, hey, lass bloß die Finger weg. Frauen, na gut, für den Sex taugen sie. Aber ansonsten, halt dich fern von denen. Geh ja keine Beziehung mit einer Frau ein. Erst landest du unter ihrer Knute, sie wird dich dominieren und am Ende will sie deine Kohle. Also lass die Finger davon. Spätestens nach der Nummer im Bett, hau ab. Und die Frauen sagten über die Männer, Männer sind Schweine. Und zwar alle. Ausnahmslos. Lass dich nicht auf einen Mann ein. Dementsprechend hoch war auch die Quote der Homosexualität. So ein verzweifelter Versuch, dann so bei dem gleichen Geschlecht das zu finden, was man beim anderen nicht mehr gefunden hat. Fremdgehen war normal. Prostitution war absolut üblich. Wenn du sexuellen Druck hattest, dann bist du in den Tempel gegangen. Dort konntest du deinen Druck ablassen und danach bist du rausgegangen und alles war easy. Das war der Normalzustand. Herzlich willkommen in Korinth. Und jetzt kommt Paulus. Und Paulus sagt, genau da will ich hin. Er sagt, das ist die Stadt, da will ich hin, da will ich Kirche bauen, da werde ich Kirche gründen. Und jetzt stell dir nur mal ganz kurz vor, das würde Paulus heute machen. Boah, sofort wäre sein Facebook-Konto voll mit Kommentaren, lieber Paulus, lass das. Du hast keine Chance. Bevor die Hure bei dir im Taufbecken landet, landest du bei ihr im Bett. Lass die Finger von diesem Projekt. Paulus, das geht nicht. Und Paulus sagt, yes, come on, das mache ich. Ich habe Bock, ich habe das Gefühl, ich denke, Gott will, dass wir genau dahin gehen. Denn Paulus war ein Stratege. Paulus hat gesagt, wenn ich in Korinth Kirche gründe, wenn sich dort Kirche breit macht, wenn dort Menschen wirklich Jesus nachfolgen, dann hat das einen Einfluss auf die ganze Region. Dann wird Korinth die ganze Region mitnehmen. Und deshalb sagt er, hey, ihr könnt reden, was ihr wollt, ich gehe nach Korinth. Und Korinth war so das Las Vegas von heute. Paulus geht nun dorthin und er merkt ganz schnell, Gott ist auf seiner Seite. Ein Team entsteht. Die ersten zwei Leute bekehren sich und steigen mit auf den Zug. Und jetzt haltet euch fest, diese zwei Leute, die heißen Aquila und Priscilla. Hey, Las Vegas. Aquila und Priscilla. Das sind schon geile Namen, oder? Also da wäre ich schon mal in die Kirche, nur um die Leute kennenzulernen, die so heißen. Aquila und Priscilla, die waren Feuer und Flamme. Und sie haben gesagt, weißt du was, Paulus, wir sind mit dabei, wir sind an Bord. Wir haben ein Wohnzimmer, das stellen wir dir zur Verfügung. Wir können abends Essen machen, du kannst predigen und in unserem Wohnzimmer, da geht was ab. Und genau so entsteht Kirche. Ich erinnere mich noch gut vor 7 Jahren. Bei uns war es nicht das Wohnzimmer, bei uns war es der Keller. Aber genau so war es. Du stellst etwas zur Verfügung und Gott beginnt zu bauen. Und Paulus beschreibt an der Stelle in Korinth etwas ganz Wichtiges. Paulus sagt, die wahren Helden des Kirchenbauens sind die Menschen, die bereit sind, ihre Gabe, das, was sie haben, das, was Gott ihnen gegeben hat, einfach hinzuhalten. Die wirklichen Helden des Glaubens sind die, die bereit sind, das Wenige, was sie haben, zur Verfügung zu stellen, damit Gott was draus machen kann. Wisst ihr, und ich glaube, das ist schon der erste Punkt hier für Reutlingen. Ich glaube nämlich genau dasselbe hier für diese Stadt. Ihr seid die Helden des Kirchenbaus. Ihr seid die Helden, die Woche für Woche eure Zeit, eure Energie, eure Kraft, euer Geld, euer Wohnzimmer, was auch immer, zur Verfügung stellt, damit Menschen Jesus kennenlernen. Ihr seid die Helden des Kirchenbaus. Gebt euch doch einfach mal einen Applaus gegenseitig. Oh. Ja, das könnt ihr, oder? Ja. Aufgrund der Lautstärke habe ich das Gefühl, den Punkt müssten wir nochmal angehen. Die Gemeinde in Korinth entwickelt sich. Es geht weiter. Sie wachsen. Die ersten Menschen werden erreicht. 50 Menschen kommen zusammen, sind bekehrt worden. Und sie merken, hey, es ist zu klein. Wir brauchen eine neue Location. Auch das kennt man hier in Reutlingen. Und Paulus war nicht dumm. Er war wirklich ein sehr guter Stratege. Er ging zu Titus. Titus, eine reiche Familie, die hatten eine Riesenvilla und sie haben gesagt, hey Titus, da geht was, möchtest du nicht mit aufspringen auf diesen Zug? Und Titus sagt, ja klar, hey, ihr könnt meine Villa haben, da könnt ihr weitermachen. Und die Gemeinde wächst weiter. Und dann passiert was. Wenn ihr das mal nachlest, diese Entwicklung, dann merkt ihr, auf einmal, wie aus dem Nichts, ist da ein Cut in der Geschichte. Eigentlich eine riesen Success-Story. In anderthalb Jahren eine Gemeinde auf über 100 Leute angewachsen, haben sich taufen lassen. Eine Erfolgsstory ohne Ende. Und Paulus sagt an dieser Stelle, wisst ihr was, ihr habt es verstanden. Ihr habt begriffen, wie Kirche funktioniert. Ich traue euch zu, dass ihr das ohne mich hinkriegt. Und er ging hin und er setzte ein Leitungsteam ein und sagt so, und ab jetzt macht ihr das Ganze. Und dann nahm er seinen Hut und zog weiter. Und er sagte, jo, jetzt gehe ich in die nächste Metropole. Ich suche mir die nächste Stadt und ich werde nochmal neu anfangen. Ihr macht das schon. Diesen Schritt hat Paulus gemacht und nur wenige Wochen später, schreibt genau dieser Paulus über diese Erfolgsgemeinde: Ich habe geweint um euch. Ich habe gelitten. Warum tut ihr das? Paulus ringt auf einmal um diese Gemeinde. 1. Korinther 1, Vers 10. Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch aber bitten, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen, seid einig in allem, was ihr glaubt und entscheidet. Nur ein paar Wochen ist er weg und die Leute fangen an, sich zu streiten. Was ist da passiert?
Meine Damen und Herren, heute live zu Gast bei Anna Wilder. Begrüßen Sie mit mir Satan!
Hallo, guten Morgen. Ich würde dir gerne sagen, freut mich, Sie zu sehen, aber...
Ich freue mich, da hier zu sein, ne?
Nehmen Sie Platz.
Ich habe Ihnen auch gleich mal zum Anfang ein schönes Geschenk mitgebracht.
Für mich?
Möchten Sie mal probieren?
Nein, danke. Für mich nicht. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Gesprächsrunde heute Morgen. Wir haben wieder ein interessantes Thema für Sie vorbereitet. Heute das Thema Kirche. Meine erste Frage an unseren Studiogast: Was ist Ihre Strategie damit?
Nun ja, ich fange langsam an, die Kirche zu mögen. Nein, wirklich. Sie machen sich gegenseitig fertig. Sie streiten sich, sie hassen sich selbst im Rest der Welt. Ach, ich lehne mich da nur noch zurück und lasse sie schön machen.
Und was tun Sie, um eine Kirche zu spalten?
Naja, der einfachste Weg ist natürlich der, dafür zu sorgen, dass jeder denkt, er liegt im Recht und die anderen sind im Unrecht. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Musik. Dem einen ist es viel zu laut. Bestimmt gibt es 5 Leute, die meinen, kann man das wirklich spielen? Das geht doch nicht. Es ist zu wenig christlich, viel zu weltlich. Oh, oder dieses Lord, I lift your heart. Oh, so ein Kinderkram. Ich kann einfach nicht zulassen, dass die Kirche eins ist. Kennen Sie den Spruch? Ein Staat, in dem verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen, steht vor dem Untergang.
Das steht in der Bibel.
Was?
Matthäus, glaube ich.
Was? Oder wie peinlich. Hallo, können wir das irgendwie mal ausstreichen hier so?
Satan, eine Frage noch. Entschuldigung.
Ja, ich
meine
bin...
Frage noch genau. Sind Sie in den Leitersitzungen auch?
Na klar, da gehe ich doch jede Woche hin.
Ach, auch? Okay. Und ja, wie fühlen Sie sich so, beziehungsweise... Wenn die Kirche zu stark wird, was machen Sie da?
Oh, da habe ich immer ein paar gute Themen auf Lager. Dem einen ist plötzlich viel zu viel Englisch dabei. Dem anderen ist die Predigt zu wenig an der Bibel ausgerichtet. Dem nächsten, die passt die ganze Atmosphäre nicht.
Okay, ein etwas heikleres Thema hätte ich vielleicht noch. Was ist mit Sex?
Oh, ein fabelhaftes Thema. Das funktioniert fast immer. Ich liebe es einfach, wenn Sie sich streiten. Hast du gesehen, wie kurz der Rock der Sängerin wieder ist? Oder wie sie immer peinlich berührt mit dem Zeigefinger ihre eigene Meinung anderen auf die Brust setzen wollen. Das Gute dabei ist, sie vergessen dabei, worum es eigentlich geht.
Eine Frage habe ich noch. Wie fühlen Sie sich, was geht in Ihnen vor, wenn Sie sonntags, die Leute in die Celebration gehen sehen?
Naja, ist natürlich nicht so schön mit anzusehen. Aber wissen Sie was? Solange ich dafür sorge, dass die Leute daran glauben, was sie ausmacht und was sie denken und was die anderen Leute glauben. Und jeder meint, seine Meinung wäre die einzig richtige. Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Aber solange sie nicht mit diesem J-Guy anfangen, dann...
Sie meinen Jesus?
Ich warne Sie. Wenn Sie nochmal damit anfangen, dann...
Was ist Jesus?
Okay, das reicht.
Ja, irgendwie so ein beklemmendes Gefühl, wenn man den Kameraden in der Kirche hat. Die Gemeinde ist 1,5 Jahre alt, 100 Leute stark und Paulus schreibt, streitet euch nicht, duldet keine Spaltungen. Und ich habe mich gefragt, lieber Paulus, was meinst du damit eigentlich? Streitet euch nicht. Hey, war das schon so ein Vorzeit-Hippie? So nach dem Motto, hey, alles easy peasy, solange ihr immer einer Meinung seid, ist alles gut. Ja, keine Diskussion. Ich glaube nicht, dass Paulus das meint, wenn er sagt, streitet euch nicht. Aber um was geht es da? Und manchmal ist es wirklich hilfreich, wenn man nachschaut, was ist eigentlich dort im Griechischen in diesen Wörtern wirklich geschrieben? Was für ein Wort steht da? Und spannenderweise steht an dieser Stelle, was Paulus schreibt, er sagt, es soll kein Schismata geben. Schismata. Habt ihr schon mal gesehen, wenn ein Löwe ein Opfer jagt und packt? Habt ihr das schon mal irgendwann gesehen, so ein Tierfilm? Der Löwe, der nimmt sich sein Opfer und dann... Genau. Das ist Schismata. Das steht im Griechischen für Schismata, wenn der Löwe sein Viech nimmt und zerreißt. Kopfkino an, zerreißt. Das ist eine ganz schöne Sauerei. Das ist nichts Schönes. Das sieht nicht romantisch aus, wenn da so die Eingeweide so nach und nach rausspritzen. Kopfkino wieder aus. Genau das ist Schismata. Und das meint Paulus. Was hat das mit uns zu tun? Ich war mal auf einer Sitzung von vielen christlichen Leitern. Die kamen alle zusammen, das war total schön. Das ist immer schön, wenn so Christen zusammenkommen, das erstmal ist das voll kuschelig so. Und dann unterhält man sich und dann streichelt man sich so gegenseitig die Seele ein bisschen und so. Echt cool. Und dann ist eine ganz kleine, dumme Kleinigkeit passiert. Einer von denen hat eine theologische Frage gestellt. Theologische Fragen, die sind spannend. Christen streiten sich wie die Sau um theologische Fragen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben. Thema Abendmahl. Das Abendmahl ist was Hochtheologisches. Und da gibt es echt total krasse Interpretationen. Die einen sagen, das Abendmahl, das muss man in so kleinen Becherchen reichen und so einer nach dem anderen, jeder für sich so einnehmen. Und die anderen sagen, nein, das geht gar nicht, das muss in einen großen Kelch, das ist so ein Kelch für alle, wir holen den Pokal, ole ole, und dann trinkt jeder so daraus. Das ist der theologische Ansatz. Jetzt wird das aber weiter diskutiert. Jetzt fangen die an und sagen, hey, ihr habt voll einen an der Waffel. Das geht im 21. Jahrhundert überhaupt nicht. Habt ihr schon mal irgendwas von Infektionskrankheiten gehört? Oder überhaupt so komisches Zeug? Und wenn der mit seiner Zunge da dran schlabbert an diesem Kelch, pfui, gaga, das geht überhaupt gar nicht. Abendmahl kann man nur in solchen kleinen Becherchen machen. Sagen die, ja, aber ja, nicht aus Plastik, das muss Glas sein, weil das ist irgendwie dann doch heiliger und Plastik geht gar nicht. Und, aber dieser, ihr seid doch die absoluten Volldeppen. Wir wollen doch Einheit. Ein Kelch. Oh. Und die werden laut. Und die auch. Und die werden lauter und die auch lauter. Und irgendwann haben wir Schismata. Christen finden nur eine Lösung. Das muss dann die Trennung sein, das Auseinanderreißen. Schismata. Und in der Regel sind es keine friedlichen Trennungen, sondern wirklich ein Reißen, ein Auseinanderfetzen. Etwas, wo eine ziemliche Sauerei dabei übrig bleibt. Paulus sagt in dem Korintherbrief etwas Hochspannendes über diese Situation. Er sagt, wir alle miteinander, alle wie wir sind, wir haben ein Problem. Wir alle haben eine Perspektive auf die Dinge. Und was heißt das, eine Perspektive haben? Ich habe einen Vergleich mitgebracht. Eine Perspektive auf eine Sache zu haben, ist ungefähr so wie durch eine Brille gucken. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ja, da gibt es die Menschen mit der Klarsichtbrille. Die sind auch noch geschliffen, weil dann siehst du alles. Aber da gibt es natürlich auch Menschen, die kommen dann eher so ein bisschen cooler daher und die haben so die Brille auf. Und die sagen, wow, hey, hier ist so mega dunkel hier drin. Man sieht überhaupt nichts. Alles ist irgendwie in so einem schwarzen, braunen Ton gehalten. Nein, ist es nicht. Hier ist alles klar und deutlich. Man kann alles super erkennen. Nichts von wegen schwarz und braunen Ton. Und die zwei fangen an zu diskutieren, ob es jetzt schwarz-bräunlich ist oder ob es klar ist hier drinnen. Und sie diskutieren so lange, bis der Dritte kommt und er sagt, hey, ihr seid so die absoluten Vollspinner. Hier ist alles orange. Alles, was ich mir angucke, ist in einem Orangeton. Weißes Papier ist orange. Egal, was ich sehe, ihr habt alle so einen coolen Teint. Aber das ist natürlich alles totaler Blödsinn. Es ist doch alles klar und deutlich. Das heißt, eine Perspektive zu haben. Du siehst Dinge durch eine Brille hindurch. Und theologisch möchte ich das an einem Beispiel euch erklären. Nehmen wir das Thema Schöpfung. Schöpfung kannst du durch die Klarsichtbrille sehen. Und du weißt ganz genau, hey, das waren 7 Tage, 24 Stunden. Es gab exakt die Reihenfolge, eins nach dem anderen. So ist es beschrieben. Dann hat Gott Dreck genommen, und zwar Dreck, es war keine Erde, es war Dreck. Dann hat er seinen Speichel dazu genommen. Dann hat er die Rippe genommen, und zwar die linke, nicht die rechte. Und dann hat er die Frau daraus gemacht. Und genau so war das. Hey, come on. Niemals. Wir alle wissen doch, dass man das viel easier sehen muss. 7 Tage, in der Bibel steht doch, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Das waren 7000 Jahre, die Schöpfung. Und überhaupt, das ganze Ding muss man historisch, kritisch, eher so ein bisschen symbolhaft sehen. Na. Liebe Leute. Das mit der Schöpfung. Das müssen wir wissenschaftlich betrachten. Lasst uns mal über Evolutionstheorie diskutieren. Gott hat uns doch einen Verstand gegeben und der ist messerscharf, weil Gott ihn so gut gemacht hat. Und deshalb haben wir wissenschaftlich evolutionstheoretische Ansätze, wie wir das Ganze auseinander dividieren können. Und da beginnt der Fight. Auf gar keinen Fall. So kannst du das nie sehen. Ich habe die Bibel auf meiner Seite. Na du mit deiner Bibel, das ist doch alles Quatsch, das ist doch nur Symbolik. Hey, die Wissenschaft hat aber recht. Na, überhaupt nicht. Ich habe die Klarsichtbrille, außerdem ist sie geschliffen, volle Stärke. Ich sehe, wie es geht. Oh. Gebe ich dir mal meine Brille? Du siehst auch so cool aus, aber dann noch cooler. Hey, wir haben ein Feindbild. Merkt ihr was? Wir haben ein totales Feindbild. Und deren Sichtweise, hey Leute, Mann, das geht überhaupt nicht. Die hat eine Sichtweise, wir sollten dagegen vorgehen. Wir sollten uns zusammentun gegen sie. Und dann machen wir Schismata. Und genau so passiert es. Paulus sagt, wenn uns allen miteinander bewusst wäre, dass wir Brillen aufhaben, wäre das überhaupt kein Problem mehr. Denn dann könnte ich mal runtergehen zu ihr und könnte sagen, hey du, guck mal, ich habe auch eine Brille und du hast auch eine Brille. Komm, lass uns die mal tauschen. Hey, voll cool, boah, deine Brille. Hey. Ja, das sieht ja mal cool aus. Na gut, mir gefällt nicht alles damit, aber hey, ja, nee, ich möchte meine zurück, aber deine ist auch nicht schlecht. Man kann das auch so sehen. Ist schon in Ordnung. Und du merkst auf einmal, die Brille des anderen wird ein Gewinn. Und es gibt Dinge im Leben, die schaust du dir lieber durch ihre Brille an. Und du weißt auf einmal, nein, es gibt schon Dinge, die möchte ich mit meiner Brille sehen. Aber das gibt keinen Grund mehr für Schismata. Wenn ich weiß, dass ich eine Brille aufhab. Schismata heißt reißen, kämpfen, auseinanderziehen. Einheit heißt, man darf unterschiedliche Meinungen haben. Hier im ICF darfst du jede Meinung haben. Du darfst deine Meinung auch mitbringen, aber du darfst nicht schismatisieren. Du darfst nicht mit deiner Meinung anfangen zu reißen, zu zerreißen und andere Menschen damit zu zerstören. Um was geht es bei Kirche? Warum gibt es Kirche? Es geht darum, dass du und andere Menschen in ihrer Liebesbeziehung zu Jesus wachsen. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist das Zentrum von Kirche. Alles andere sind einfach Themen, über die man reden kann. Aber unser Problem ist, Christen streiten so viel über Themen, bei denen der Sieg überhaupt keinen Unterschied macht. Und das ist so wichtig, dass ich es wiederholen möchte. Christen streiten so viel über Themen, bei denen der Sieg überhaupt keinen Unterschied macht. Schöpfung. Ganz ehrlich, was macht das mit deinem Leben, ob die Schöpfung 7 Tage, 24 Stunden oder 7000 Jahre war? Nichts. Überhaupt nichts. Das ist völlig Banane. Ein Thema, wo der Sieg keinen Unterschied macht. Streitet nicht um Punkte, bei denen der Sieg dir nichts bringt. In deinem Leben wird es einen Unterschied geben, wenn du Jesus kennenlernst. Das wird dein Leben verändern. Aber nicht die Frage, ob du theologisch jetzt die Seite oder die Seite nachher am Siegen hast. Man kann verschiedene Meinungen haben. Paulus sagt, seid euch bewusst, dass ihr Brillen aufhabt. Seid euch dessen einfach mal bewusst, auch in Bezug auf Menschen. Ganz kurz, nur ganz kurze Umfrage. Wer von euch hat einen Ex-Partner? Also von Kindergartenzeit angefangen. Wer von euch hat einen Ex-Partner? Gut, und jetzt mal ehrlich, wer hat von euch einen Ex-Partner? Wenn ich jetzt hergehen würde und euren Ex-Partner bitte, euch zu beschreiben. Oh, merkt ihr was? Andere Menschen haben Brillen auf. Wir ja nicht, aber die. Und wenn eure Beziehung vielleicht noch mit Schmerzen zu Ende gegangen ist, dann wird diese Sicht des Ex-Partners extrem geprägt sein von dem Schmerz, von dem, was zwischen euch passiert ist. Und Paulus sagt, seid euch dessen bewusst, dass ihr diese Brillen habt. Wenn nicht, dann passiert das, was in Korinth geschehen ist, innerhalb von weniger Wochen. Der eine geht zum anderen und erzählt ihm eine Geschichte. Du, die da drüben, die ganz da am Rand sitzt. Boah, hey, was die zu mir wieder gesagt hat. Übelst, sage ich dir. Und die Leute fangen an und sagen, was? Das geht ja gar nicht. Das hat die zu dir gesagt. Hey, aber bleib easy, ich bin auf deiner Seite. Ich stehe zu dir. Ich helfe dir gegenüber. Und dann geht natürlich jemand zu ihr, weil wir sind Christen, wir sorgen für Gerechtigkeit. Hey du, der Typ da von der Bühne, der ist zu dem gegangen und hat behauptet, du warst fies zu ihm. Was meinst du dazu? Das geht doch gar nicht, oder? Hey, das ist doch richtig übel, als Christen so eine Nummer abzuziehen. Komm, wir sollten uns zusammentun gegen die Seite. Ich finde, wir sollten da wirklich was vorgehen. So geht das doch nicht. Und Schismata ist geboren. Und genau das ist in Korinth passiert. Der Grund ist eine einseitige Perspektive. Nein, es stimmt nicht, dass einem Konflikt immer zwei schuld sind. Das stimmt nicht, aber es gehen immer beide mit einer einseitigen Perspektive aus dem Konflikt. Es sind nicht immer beide schuld. Aber es gehen immer beide mit einer einseitigen Perspektive weg. Und Paulus sagt, seid euch dessen bewusst. Und wenn ihr das merkt, dann steuert dagegen. Dann werdet zu Menschen, die eingreifen. Werdet zu Menschen, die ganz bewusst ihre Kraft, ihre Macht dazu benutzen, dagegen zu steuern. Und lasst uns an der Stelle das nicht falsch verstehen. Es gibt Punkte, da macht es einen Unterschied, was rauskommt. Wenn du mit mir über die Frage diskutierst, ob wir an alles glauben können oder ob Jesus der einzige Weg ist, dann macht das Ergebnis einen Unterschied. Und dann würde ich sehr wohl mit dir diskutieren. Ich würde nicht kämpfen mit dir. Ich würde dich nicht zerreißen, ich würde nicht das Schwert holen. Aber ich würde dir sehr deutlich sagen, dass das ein Punkt ist, wo das Ergebnis einen Unterschied macht. Und ich würde meine ganze Kraft rein investieren und mit dir diskutieren, um über diesen Punkt mit dir zu ringen. In diesem Interview der Schluss, wenn es um Jesus Christus geht, hat der Teufel ein Problem. Jesus sagt mal, die Gemeinde kann nicht von außen zerstört werden. Noch nicht einmal durch den Teufel. Die Gemeinde wird von innen her zerstört. Indem, wie wir uns positionieren. Ob wir schismatisieren oder ob wir das eben nicht tun. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, es gibt noch ein kleines Problem, ein ganz klitzekleines in Korinth. Das ist das Fan-Thema. 1. Korinther 1,12. Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören allein zu Christus. Ja, Paulus ist am Limit. Er sagt, hey, ihr habt das Ziel verloren. Ihr habt vergessen, dass ihr Brillen aufhabt. Ihr nehmt Positionen ein und fangt an, Fangruppen zu bilden. Und hinter diesem Namen, die er dort schreibt, da steht ein Konzept. Paulus ist der Visionär. Das ist der, der verändern will. Das ist der, der Neues will. Der sagt, neue Kirchen braucht das Land. Und dann gibt es Leute, die sagen, genau das ist das Richtige. Yeah, ole, ole, super Paulus, ole, ole. Und andere sagen, nee, hey, viel zu oberflächlich. Apollos, der geht in die Tiefe. Der ist theologisch fundiert. Apollos erklärt auch mal, was er tut und macht nicht nur. Und die Dritten sagen, was, vergiss das doch alles. Petrus, Traditionen, so wie es schon immer war, so machen wir es auch weiterhin. Wir werden nichts ändern. Wir sind uns unserer Traditionen bewusst. Und dann kommt die spannendste Gruppe von allen, die sagen, vergiss Leiterschaft komplett, wir gehören allein Jesus. Oh, wow, wow. Ganz spannend, was dort passiert. Und Paulus sagt einfach nur, was soll das? Wollt ihr etwa Christus zerteilen? Bin denn ich, Paulus, für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr auf meinen Namen getauft? Und Paulus bringt es nochmal ganz zum Schluss voll auf den Punkt. Um was geht es? Um Jesus Christus. Ihr seid Gemeinschaft, ihr seid Einheit um eines Auftrags willen. Ihr sollt der Welt Jesus Christus vorstellen. Und ich möchte dich heute ganz persönlich herausfordern und fragen, wo sind Punkte, wo du verletzt bist? Wo sind die Punkte in deinem Leben, wo du aus so einem Konflikt gegangen bist? Mit deinen Eltern, mit Freunden, aus einer Beziehung, aus einer Kirche heraus? Wo sind deine Verletzungen, wo du mit dieser einseitigen Sichtweise, Perspektive rausgegangen bist und in der Gefahr stehst, Schismata zu betreiben? Und die zweite Frage ist, wo bist du vielleicht mittendrin? Wo bist du Teil von Schismata? Wo bist du dabei? Weil du vielleicht meinst, aus deiner Perspektive, du hast Recht, zu zerren und zu reißen. Und zu verletzen. Jesus, und ich bete für uns, dass wir Heilung erfahren. Dort, wo wir verletzt wurden. Dort, wo unsere Sicht einseitig geprägt wurde, durch Konflikte, durch Diskussionen, durch Argumentationen. Dort, wo andere Leute schismatisiert haben. Ich möchte dich bitten, dass du wiederherstellst, dass du uns da auf einen neuen Level bringst der Gesundheit. Und dass wir loslassen können und von dir nochmal ganz neu geprägt werden. Vater, und ich möchte um Vergebung bitten, wo wir Teil von Schismata sind. Wo wir dabei sind, Menschen auf eine Seite zu ziehen und zu zerren und zu reißen und gar nicht mehr kapieren, was eigentlich der Kern des Ganzen ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde hier nochmal ganz neu bewusst machst, dass wir Brillen aufhaben. Jeder mit seiner Sichtweise. Und dass das kein Problem ist, wenn wir die Freiheit besitzen, auch mal die Brille des anderen aufzusetzen. Jesus, ich bete um einen neuen Geist. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.